ARD.
Daniel, ich habe dir heute was Besonderes mitgebracht.
Adventszeit, Überraschungszeit mit Katharina.
Ja, Adventszeit, Überraschungszeit. Guck mal hier. Da musst du mal lesen, das ist eine Einladung.
Eine Einladung, genau. Was ist da vorne drin? Warte mal, wozu eine Einladung? Ah, Sie sind eingeladen zu einer mörderischen Dinnerparty. Dum, 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 dum. Im Verlauf des Abends wird schnell klar werden, dass unter den Gästen ein Mörder ist. Krimi-Dinner.
Ja, hast du schon mal gemacht?
Ja, klar.
Und?
Ja, witzig. Ganz spannend irgendwie. Man muss da aber auch tatsächlich ein bisschen schauspielerisches Talent haben, ne? So ein bisschen Pokerface und so.
Absolut, absolut. Ihr merkt schon, bei uns geht's heute nicht nur um Bücher, sondern auf vielfachen Wunsch auch um Geschenke, die irgendwie zu Buchfans passen, aber keine Bücher sind. Und auf dieses Krimi-Dinner kommen wir gleich nochmal zurück.
Ja, die neue Folge Eat, Read, Sleep vor Weihnachten quasi im Minutentakt, jedenfalls wöchentlich, weil ihr ja besonders viele Tipps braucht zum Fest, damit alle Freunde und Verwandten das richtige Geschenk bekommen.
Deshalb gibt's übrigens auch direkt vor Weihnachten am 19.12. merken noch eine Folge von unserem sehr schönen Buchladen. Alle, die uns da ihre Anfragen an eatreadsleep@ndr.de geschickt haben, noch ein kleines bisschen Geduld. Wir sind Katharina Marenholz
und Daniel Kaiser, eure Weihnachtswichtel. Und wir haben uns weihnachtlich gemütlich gemacht im Studio. Also es gibt nicht nur viele Bücher, interessante Gegenstände, die Katharina bestimmt im Laufe der Folge erläutern wird. Mhm. Also einige sind noch mit einem Fragezeichen bei mir versehen. Das Krimi-Dinner ist da schon angesprochen. Findest du das ein gutes Geschenk für Büchermenschen?
Ja, wenn es ein gutes Krimi-Dinner ist. Ja. Es gibt ja so viele inzwischen. Also man spielt ja so einen Kriminalfall durch und in welchem Setting der stattfindet, das kann man sich im Grunde aussuchen. Es gibt irgendwie Zirkus, habe ich gesehen, einsame Hütte, Hotel, 20er Jahre, ganz viele Themen. Und dann gibt es ja auch verschiedene Anbieter. Ich habe mal eins gespielt, damit bin ich gar nicht zurechtgekommen, weil nach kürzester Zeit haben alle komplett den Überblick verloren, wer ist eigentlich wer. Aber ich habe mal vor langer Zeit eins gespielt von Mörderin Dinnerparty. Das ist auch so eine Reihe und ich finde, die ist tatsächlich echt besonders hochwertig gemacht. Da hast du ja am Anfang schon vorgelesen, man kriegt also eine Einladung, also man dabei ist eine Einladung richtig, die man dann an die Leute mit verschicken kann. Da kann man dann schon eine Rolle reinschreiben.
Also kann man schon so ein bisschen Method Acting sich vorbereiten.
Genau, ich würde sagen, also du könntest wohl mal jetzt Sigmund Freudenstein sein. Du bist doch jetzt auf so einem Sigmund Freud-Trip
gerade. Total, nach meinem Wien-Aufenthalt, Dr. Sigmund Freudenstein. Hinweis Nummer 1. Handschriftlich geschrieben, Appointments and Visitors, 6 Uhr, Klaus Jackson, Miss Vanderbilt.
Also das darfst du vielleicht auch noch gar nicht vorlesen. Damit du dich vorbereiten kannst auf die Rolle.
Mit wem ich mich wann getroffen habe.
Ja, genau, also, das darfst du nicht verraten, falls das noch jemand spielen will. Also, und bei dieser mörderischen Dinnerparty, da sind halt auch so Audios dabei. Und man wird da richtig durchgeführt durch einen Kriminalfall. Also es ist im Grunde wie ein Buch, das man liest. Deswegen finde ich, es ist ein gutes Geschenk für Leute, die Bücher mögen. Aber eben, man ist selber mit dabei. Und diese Audios sind gesprochen sozusagen von dem Ermittler. Hör mal hier.
Mein Name ist Inspektor Jack Cooper, New York Police Department. Wie Sie bereits wissen, ist Mr. Andy Campbell heute früh im Bellevue-Krankenhaus verstorben. Wir haben jetzt Gewissheit, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Jemand hat Mr. Campbell eine giftige Substanz verabreicht. Rizin. Das hochwirksame Gift der Rizinuspflanze.
Da, 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 da.
Das ist so ein bisschen so die Vibes bei so einem Escape Room. Da kommt ja auch am Anfang so eine Ansage, irgend so ein Ermittler und sagt, ja, bitte, übernehmen Sie. Und dann geht's los.
Ja, genau. Und es wirklich ist echt cool gemacht, weil also in diesem neuesten Fall, Mord in Manhattan, also Andy Campbell, Amerikas wichtigster Pop-Art-Künstler, die Namen sind alle so angelehnt an Realnamen. Es gibt auch eine Person, die heißt Peggy Guggenberg.
Ach, super.
Das wäre ich dann
ja,
wohl.
Das Peggy Guggenberg.
Fände ich sehr schön.
Also ich fühle mich mit Sigmund Freudenstein auch ganz wohl.
Genau, und man kriegt dann wirklich so fertige Dialoge, die man auch an der passenden Stelle dann halt so vorlesen oder im besten Fall vortragen muss. Das kann auch ein bisschen cringe sein, aber wenn man da Bock drauf hat, dann macht das richtig Spaß. Und also man hat ein bisschen mehr an der Hand als bei manchem anderen Krimi-Dinner, wo man sehr viel improvisieren muss. Und es gibt auch Rezepte. Das heißt, die ganze Ermittlung soll ja während eines Dinners passieren. Das heißt, es gibt so Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Und hier gibt es auch eine richtige Menükarte. Guck mal, hier, Moment, die ist hier hinten drauf, siehst du? Das wäre jetzt hier bei Mord in Manhattan, also unsere Speisenfolge.
Eine Suppe von schaurig orangem Kürbis, hingemeuchelt und mysteriös gewürzt. Witzig! todesbleicher New York Cheesecake ertränkt in blutroter Erdbeersoße. Das ist witzig.
Das ist dein Humor. Das spielen wir mal im Team.
Sehr gern.
Auf jeden Fall unser erster Non-Book-Tipp hier. Mörderische Dinnerparty als ein Beispiel für Krimi-Dinners, die wirklich gut funktionieren.
Ja, hätte auch unsere literarische Vorspeise werden können. Dieser todesbleiche Cheesecake hätte ich jetzt gerne auf dem Tisch gehabt.
Ja, aber unsere literarische Vorspeise, Überraschung, gibt es ja heute ausnahmsweise nicht zum Auftakt, sondern erst, wenn unser Gast gleich kommt. Wir bereiten die dann nämlich live zu. Daniel freut sich schon.
Ja, Eat, Read, Sleep, der Podcast, der die Überraschung feiert.
Ja, aber zum Glück hast du uns ein bisschen Weihnachtssnacks mitgebracht. Hier so Lebkuchen, Zimtsterne und Spekulatius. Was ist dein Favorit?
In diesem Fall die Zimtsterne nicht, sondern...
Okay.
Nein, ich weiß nicht, die sehen zu perfekt aus. Mhm. Das ist ja immer schon verdächtig. Ich habe schon während du hier dekoriert hast, das Studio, habe ich schon ein paar Spekulatius gemampft.
Ach ja?
Ja, tatsächlich.
Hast du mal kurz inhaliert?
Ja, so die zerbrochen waren. Die müssen
weg.
Okay. Also, heute vieles zum ersten Mal. Unser Bestseller... Autor ist nicht zum ersten Mal dabei. Der begleitet uns schon eine Weile bei Eat, Read, Sleep.
Die Bestseller-Challenge.
Ja, wir haben letztes Mal ausgelost Sebastian Fitzek, der Nachbar. Ich würde mal sagen, der Plot in drei Worten. Psychopathen unter sich. Mhm. Würdest du da mitgehen?
Da gehe ich mit.
Da gehst du schon mal mit. Oder das Buch in einem Satz. Zwei Serienmörder mit traumatischer Vergangenheit bedrohen das Leben einer Anwältin mit, Surprise, traumatischer Vergangenheit.
Ja.
Ich finde es gar nicht so leicht, den Plot jetzt hier zusammenzufassen, ohne zu viel zu verraten.
Das ist ja immer bei Fitzek so, ne?
Ja, das ist immer bei Fitzek so. Es passiert ja auch direkt am Anfang schon, also nicht im Prolog, Prolog gibt es natürlich auch, passiert ja schon was man eigentlich nicht verraten sollte, weil dann eine Überraschung wegfällt. Also ich versuch's mal, indem ich den Anfang mit so einem Psychopathen, der Säureattentate auf Babys verübt, die lasse ich schon mal erstmal weg, okay? Die Protagonistin ist Sarah. Die Schuld ist am Tod ihres kleinen Bruders, weil sie ihm versehentlich eine Knopfbatterie als Bonbon gegeben hat, die in der Speiseröhre des Babys stecken geblieben ist und es von innen heraus verätzt hat.
Schuldgefühle das ganze Leben lang.
Das stand auf Seite 21, da hatte ich schon kurz überlegt, ob ich diesmal bei der Bestseller-Challenge passe, weil zerstückelte Frauenleichen... Finde ich schon schlimm genug, aber bei Kindern hört es bei mir eigentlich auf. Diese grausame Beschreibung von sterbenden Kindern, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt brauche. Naja, meanwhile, anderer kleiner Junge muss seine Schwester ertränken, weil die behindert auf die Welt gekommen ist. Das sind so ein bisschen die Vorgeschichten und dann springt man in die Jetztzeit. Sarah hat jetzt inzwischen eine Tochter, Ruby, die fast Opfer des Säureattentäters geworden wäre. Verraten wir nicht weiter. 12 Jahre später ist sie nicht mehr Anwältin. Sie hat jetzt einen Kiosk und da passieren in ihrem Leben merkwürdige Vorfälle. Jemand kauft Sachen von ihrer Einkaufsliste, ohne dass sie die Einkaufsliste irgendjemandem gegeben hätte. Jemand räumt ihren Müll weg, installiert ein Nachtlicht in ihrem Haus. Eigentlich nette Aufmerksamkeiten, aber ist natürlich ziemlich spooky, wenn man weiß, dass jemand im Haus war.
So Heinzelmännchen?
Ja, so Heinzelmännchen in gruselig. Genau.
Fitzek-Heinzelmännchen.
Fitzek-Heinzelmännchen. Oh Gott. Und eines Tages ist dann auch noch ihr Tagebuch weg. Und in diesem Tagebuch, sie nennt es ihr Dunkelbuch, da hat sie Todesfälle beschrieben, weil sie nämlich als Jugendliche gemobbt wurde. Und da hat sie sich so ausgemalt, wie sie ihre Peiniger jeweils sterben lassen würde. Dieses Buch ist dann eines Tages weg.
Und ihr Schutzengel tötet diese Leute von damals in der Art und Weise, wie sie sie in diesem Dunkelbuch fantasiert hat.
Genau.
Also das sind schon richtig Fitzek-Morde. Das muss man schon so sagen.
Diese, ja. Alle ziemlich heftig. Ich habe irgendwo notiert, habe ich jetzt den Zettel gar nicht mit, wie viele Leute da eigentlich drin umgebracht werden. Ziemlich viele.
Also Hashtag Sparschäler.
Oh ja, oh Gott. Konntest du das lesen?
Ich konnte es lesen.
Ja,
aber ich musste
Wort für Wort.
Ja, ich konnte es Wort für Wort lesen. Aber es wird einem schon ein bisschen blümerant und
schwummerig. Das überblätter ich. Ich gucke dann, immer noch Sparschäler. Okay, Sparschäler fertig, dann kann ich weiterlesen. Die gute Nachricht ist ja, man kann es sehr schnell durchlesen. Vor allem, wenn man die Mordszenen überblättert.
Also, wir haben ja eine Fitzek-Geschichte. Und ich habe dieses Buch schon so gelesen, dass ich rasante, nicht immer naheliegende Plot-Twists, sag ich mal, auf solche vorbereitet bin. Es hat sich bei mir, habe ich so den Eindruck gehabt, schon so eine Fitzek-Hornhaut gebildet. Also so eine Lesehornhaut. Denn ich fand es am Ende gar nicht so schlecht.
Ja, es ist nicht so schlimm wie die Vorgängerromane Das Kalendermädchen und Die Einladung.
Also die waren wirklich ganz, ganz schlimm. Zum Beispiel dieser Prolog mit dem Säureattentäter im Knast. Ist ja auf den ersten Seiten, kann man verraten.
Ja, aber das kann man verraten.
Der kurz vor seiner Entlassung eine rätselhafte Nachricht bekommt. Nur ein Wort per Post. Und er schneidet sich dann mit dem Briefpapier die Pulsadern auf. Rätselhaft schräg, ich will mehr wissen, sofort.
Das stimmt. Da hätte ich aber mal die Frage, meinst du, das geht, dass man sich mit Papier die Pulsadern
Habe ich mich auch gefragt. Habe ich gedacht, vertraue ich mal Fitzek.
Ja, aber da hätte ich gerne vielleicht noch mal unseren Freund aus der JVA Dortmund jetzt zu befragt.
Wir waren nämlich, und diese Vibes hatte ich da auch am Anfang in den letzten Seiten, Katharina und ich, wir waren nämlich zu Gast in der JVA Dortmund. Wir hatten Anfang des Jahres das mal in der Quizfrage, kleiner Einschub hier mal.
Ja, kurzer Exkurs,
weil es uns so berührt und bewegt hat, dass wir da waren und was wir dort erlebt haben. Wir hatten das in der Quizfrage, das meist ausgeliehene Buch in der JVA Gefängnisbibliothek in Dortmund. War Fitzek, interessanterweise, es war Fitzek. Und dann bekamen wir eine Mail von Kai, der ist Pressesprecher der JVA Dortmund und der hat uns eingeladen zu einer Session mit Inhaftierten. Wir sofort hin, also ein paar Monate später. Ja, wir waren neulich da, Katharina und ich, und wir hatten da einen Tag im Gefängnis. Und das war schon auch krass.
Super krass. Ich hätte es mir nicht so krass vorgestellt. Ich meine, es ist ein sehr altes Gefängnis. Es waren wirklich so richtig alte Holztüren. Es war wie in einem Gefängnisfilm eigentlich.
Ich hatte es mir auch komfortabler vorgestellt, wenn man sagt, wie lebt man im Gefängnis? Und das war wirklich anders. Es war karger.
Ganz kleine Zellen.
Kleine Zellen.
Toilette.
Ich bin eine Minute mal zur Probe eingesperrt worden und hatte sofort Beklemmung. Wir waren, glaube ich, froh, als wir wieder draußen waren. Aber das Personal und auch die Menschen dort, also die Inhaftierten,
super nett.
Wir hatten eine ganz tolle Session mit Preisen und meine Lieblingsszene, das muss ich noch sagen, weil also die Vibes waren mit den Inhaftierten so ein bisschen, die waren wie so aufmüpfige Jungsklasse so. Und der Geräuschpegel stieg und stieg und stieg. Katharina redete, hörte auf zu reden, guckte streng und blieb still. Und dann plötzlich Stille im Saal. Also es waren die Fräulein Rottenmeier-Vibrationen schlugen durch. Nein, im positiven Sinne. Die Gefängnisdirektorin hat doch gesagt, Frau Marenholz, Sie müssen öfter kommen.
Das war schön, dass man die so mit leichter Autorität doch in den Griff kriegte. Zumindest in dieser kurzen Zeit.
Also Antje, du wärst eine gute Lehrerin auch geworden, oder?
Ich glaube auch, weil ich auch so gut basteln kann.
Das war jetzt auch ein Teaser auf später.
Ja, genau.
Jetzt habe ich auch Fitzek. Horrorangst.
Auf jeden Fall im Prolog fühlte ich mich zurückversetzt in die JVA Dortmund.
Genau. Auf jeden Fall, ich wollte wissen, wie es weitergeht.
Ja, das wollte ich auch, um darauf zurückzukommen. Fitzek, Exkurs Ende. Wir reden weiter über Fitzek, der Nachbar.
Es gibt da eine Situation, sie erschlägt da einen Typen, der in ihr Haus reinkommt. Und dann ruft sie die Polizei und wenig später finden die kein Tröpfchen Blut. Auch die Geeks der Polizei nicht, die Labortypen. Wie kann das sein? Und ich habe schon gespürt, dass sie die Kontrolle verliert. Also sie wird ja da so mürbe gemacht und alles das, was sie wahrnimmt, stimmt gar nicht oder scheint nicht zu stimmen.
Ja.
Und diesen Kontrollverlust, dieses Beklemmende, das habe ich schon geglaubt.
Ich habe das schon besser gelesen. Ich finde, es ist so billig gemacht, weil die Lösung, warum die da keine Blutspuren finden, die ist so hanebüchen. Ich sag mal so, das könnte niemals in echt funktionieren. Und deswegen, ich fand es auch besser als die Vorgängerromane. Es war nicht so komplett absurd, aber trotzdem. Ja, du möchtest noch ganz dringend was sagen.
Nein.
Ich fand trotzdem, es wirkt auf mich wie typische Thriller-Elemente in den Mixer geschmissen und genommen, was rauskommt. Also erstens, wehrlose Leute gehen nachts allein in verlassene Häuser oder an verlassene Orte. Wo ich jedes Mal denke, geh da nicht hin. Das ist so das Einfachste, was man machen kann, um Spannung zu erzeugen. Und es wartet natürlich immer in diesen Häusern der Mörder. Da hängt eine Leiche, irgendjemand stöhnt. Und dann fällt der wehrlosen Person, in diesem Fall Sarah, ein, Waffe wäre gut an dieser Stelle. Man guckt sich hektisch um, wo man da gerade so ist in diesem verlassenen Haus. Ach, guck mal, an der Wand hängt ein Sektionsmesser, weil die Person, in deren Haus man ist, ist Psychiaterin und hat mal einen Preis gewonnen. Und der Preis war so ein, ich weiß gar nicht, heißt es Sektionsmesser, Seziermesser?
So ein Skalpell
in Gold.
Weil sie die menschliche Seele besonders schön seziert hat.
Und das hängt hinter Glas, wo ich sage, also Leute, das ist so unwahrscheinlich.
Also Fitzek sagt ja im Nachwort, das Buch entsteht beim Schreiben und so liest es sich auch so ein bisschen. Er türmt da diese Wendungen und Ideen auf und am Ende muss er das Ganze aufräumen. Und am Ende muss man sagen, bei der Auflösung auf dieser Plausibilitätsskala von 1 gar nicht bis 10 sehr plausibel, ist dieses Buch eine für Fitzek solide -3, würde ich sagen.
Ja, da kann ich mitgehen.
Ja, im Vergleich aber zum Kalendermädchen.
Ja.
Das wirklich schlimm war, in seiner Abstrusität, ein Plot wie ein Escher-Treppenhaus, hat das hier eine gewisse Logik und eine gewisse Plausibilität und auch so eine innere Spannung, finde ich.
Ja, man konnte es ganz gut durchlesen, aber trotzdem dachte ich wirklich, wenn du sagst, entwickelt die Handlung, während er schreibt, und da denke ich auch so, es ist genau so, sie steht in diesem Haus und braucht jetzt irgendwie eine Waffe. Nicht unbedingt, um den Mörder anzugreifen, sondern um diesen Leichensack aufzuschneiden, der da hängt, um zu wissen, wer ist da überhaupt drin. Und dann denkt er so, ja, wo soll die denn jetzt eine Waffe herkriegen? Ach so, na gut, dann hängt halt einfach eine an der Wand.
Und zwar als Preis.
Also zwar als Preis, das ist so super abwegig.
Anna hat uns geschrieben, es war ihr erster Fitzek und sie fand ihn ganz gut. Dass die beste Freundin plötzlich abwesend war, als es heikel wurde, schreibt sie, oder auch die Sache mit den Wohnungen fand sie etwas unrealistisch. Aber sie fand es so ganz gut geschrieben, eben mit ungewöhnlichen Plottwists. Also wenn man diesen Fitzek zum ersten Mal liest, kann ich schon mir vorstellen, ja, das erfüllt schon Thriller-Erwartungen.
Aber es haben auch sehr viele Leute geschrieben, die gesagt haben, was ist bloß mit Fitzek los? Passagier 23, das fand ich super. Und das hier, die letzten Bücher, die sind irgendwie nur noch ein müder Abklatsch. Ist das mit KI geschrieben? Haben wir relativ viele Mails bekommen in diesem Tenor. Ich frage mich aber auch, warum das immer ein Bestseller ist, warum das dann doch so viele Leute lesen. Und ich glaube unter anderem, weil er ja dieses beherrscht, dass jedes Kapitel, die sind alle super kurz, die Kapitel, jedes Kapitel endet mit irgendeinem Cliffhanger im Sinne von, ich will das nächste Kapitel lesen. Ich will wissen, was die Lösung davon ist. Und deswegen kann man das sehr schnell durchlesen. Wir sagen ja immer, wir brauchen so manchmal so einen kleinen cozy, das kleine Dingsbums in Dingsbums-Roman zum Gehirn auf Autopilot stellen, wenn man so krass überarbeitet ist oder so. Und für Thriller-Freunde erfüllt Fitzek, glaube ich, dieses Bedürfnis.
Und das ist so ein, also ja genau, so ein Buch mit Blümchen los, bloß mit Blut sozusagen.
Ja, genau.
Also das wäre dann auch ein Geschenk für Fitzek-Fans, für Thriller-Fans, für Krimi-Fans, die mal auf Autopilot schalten wollen.
Ja, genau.
Wo es am Ende aufgeht, sehr aufwendig durch die Brust ins Auge, aber es geht auf. Und am Ende, wenn so etwas sehr konstruiert darauf geht, kann das ja auch ein befriedigendes Gefühl sein.
Ja, ich denke auch. Mhm. Und hier kommen wir wieder zu unserem Thema Nonbook ganz schnell. Guck mal, Fitzek-Fans, was man denen auch schenken könnte.
Oh, ein Escape Game ist das, ne?
Ja.
Fitzek Underground bahnt euch einen, was hast du es weggenommen?
Weg durch den Untergrund. Oh. Ich glaube, es gibt schon mehrere davon. Ich habe das jetzt hier mal mitgebracht, weil wie geht es dir, wenn du sowas siehst? Hier, aus der Verpackung geholt.
Ich bin schon überfordert. So viele kleine Teile. so ein bisschen Domino-mäßig, also so viele kleine Teile, die man anlegen muss offensichtlich. Ne? Die mal so Holzschraffierung haben und manchmal so Steinschraffierung. Und da sind so kleine Sachen drauf, Schlüssel und so.
Ja, und Wassersteine gibt es auch. Also man ist plötzlich in einer Tunnelanlage gefangen und muss sich den Weg daraus bahnen. Und dann muss man hier so ein Labyrinth bauen. Und mich hat es auch ein bisschen erschlagen. Ich habe auch versucht, die Anleitung zu lesen. Ich dachte kurz, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das spielen kann. Aber dann habe ich gesehen, es dauert angeblich nur 45 Minuten. What? Also kann es nicht so schwierig sein. Bist du ein Spieletyp? So für Brettspiele?
Manchmal. Manchmal. Ich denke immer, ich will immer nicht kompetitiv sein und bin dann doch kompetitiv.
Ach
also
so.
Ich, ja, ist schon.
Also welche denn? Was wäre so dein Lieblings?
Also es gibt eine Mensch ärgere dich nicht Version aus Kolumbien. Das habe ich in Kolumbien kennengelernt. Also selbes System mit vier Leuten, Würfeln, da gibt es aber noch zusätzliche Regeln. Und diese Regeln machen das nochmal viel spannender. Und das sind unterhaltsame, rauschhafte Nachmittage. Parquet heißt das. Also vielleicht kennt ihr das. Super. Für sowas bin ich zu haben. Und ich finde Scrabble. Wir spielen auch ganz gern Scrabble zu Hause.
Scrabble finde ich auch super, weil man da ja nachdenken muss, um Sachen zu machen. Ich finde, Mensch, ärger dich, ich kenne jetzt diese Variante nicht. Ganz schlimm. Ganz schlimm finde ich auch übrigens Monopoly. Da habe ich nach 10 Minuten, ist mir total egal, wann ich pleite gehe. Hauptsache, das Spiel ist zu Ende.
Das heißt, du willst kein Hotel auf der Schlossallee?
Ah, nee, irgendwann dann, also am Anfang kurz schon, aber dann relativ schnell möchte ich
sehr. Es hängt halt sehr viel vom Würfelglück ab und wenn so ein bisschen Strategie dabei ist, das finde ich ja ganz gut.
Und ganz schlimm finde ich übrigens auch Kniffel. Oh Gott, da könnte ich schon beim Anblick könnt ihr ja schon ins
Koma
fallen. Habe ich schon
30 Jahre nicht mehr gespielt.
Ja, besser so. Aber ich habe auch Angst vor Spielen mit komplizierten Regeln, aber manchmal lohnt es sich tatsächlich. Also ich finde es ja schön, deswegen um aufs Thema Nonbooks zurückzukommen, wenn man jetzt Freunde hat, wo man weiß, die lieben Fitzek-Bücher oder überhaupt Thriller, aber man weiß nicht, welche die schon gelesen haben und ob sie nicht sich sofort das Neueste auf der Bestsellerliste gekauft haben und denen dann das hier zu schenken, so ein Fitzek Escape Game. Finde ich gut.
Steht wirklich an der Seite drauf, dreiviertel Stunde.
Siehst du?
Das also. Können wir auch mal in der Mittagspause. Wir machen das mal.
Wir versuchen das mal. Und dann berichten wir. Ansonsten alle Titel von unseren Non-Books, die wir vorstellen, stehen natürlich auch in den Shownotes. Könnt ihr da nochmal nachlesen. Ist und aber, glaube ich, auch im Buchhandel nicht zu übersehen.
Sebastian Fitzek, das Buch heißt Der Nachbar, es hat 368 Seiten, ist bei Drömer erschienen und kostet 25 Euro. Ja, wir haben noch andere Bücher mitgebracht, auch jetzt von einer Frau, die uns auch schon seit längerer Zeit im Podcast begleitet. Miriam Georg. Miriam Georg ist wieder da, die uns ja damals mit Elbleuchten elektrisiert hat. Die war ja auch mal zu Gast in Folge 68. Und sie ist wieder da mit einer Familiensaga, diesmal mit Schlesien-Vibes. Familiengeheimnisse aus dem Zweiten Weltkrieg und die Folgen. Und es geht um Laura, eine junge Frau von heute aus Frankfurt und ihre Mutter Ellen, die ist in den letzten Kriegstagen geboren. Und es geht um die Großmutter Anne, die damals aus Schlesien geflüchtet ist, mit dem Kind, nie über die alte Zeit gesprochen hat. Und eines Tages bekommt Anne Post aus Polen, aus dem früheren Schlesien. Und sie bricht zusammen, liegt im Koma. Was hat diesen Schock ausgelöst? Laura und Ellen finden bei der Oma versteckt alte Fotos und entdecken, Anne hatte offenbar damals in Schlesien eine Schwester, Luise. Und wer sind diese anderen Männer auf den Fotos, die sich auch irgendwie ähnlich sehen? Und Laura bekommt gerade einen positiven Schwangerschaftstest und fährt trotzdem los nach Polen. Auf eigene Faust. Sucht den alten Hof der Familie in Schlesien, sucht ihre Wurzeln, trifft doch auch Menschen und recherchiert. Und dann wird auch immer wieder die Zeit damals erzählt. Wie Anne tatsächlich mit ihrer Schwester Luise auf einem Hof in Schlesien lebt, dort aufwächst. Der Krieg kommt immer näher. Es geht um eine verbotene Liebe mit einem Kriegsgefangenen. Es geht um Anne, die epileptische Anfälle hat, die ist davon bedroht, deshalb von den Nazis abgeholt und getötet zu werden. Sie wird versteckt, also zwei Schwestern im Krieg in Schlesien. Und die Folgen bis heute, Mutter und Tochter auf der Suche nach ihrer Geschichte, ihrer DNA, also im wortwörtlichen Sinne. Wie fandest du es?
Gott, Schock. Ich dachte vor allen Dingen, das ist ja genau dein Ding. Schlesien und Familiengeheimnis.
Auf die 12. Total. Ja.
Ich fand ja, oder wir fanden ja schon Elbleuchten in diesem Genre wirklich herausragend. Und ich finde auch, Miriam Georg wird immer besser. Ja, das ist so dieses typische Schema Familienroman. Briefe oder Fotos aus der Vergangenheit tauchen irgendwo auf. Und dann erforscht meistens die Protagonistin ihre eigene Geschichte. Aber es ist wirklich gut geschrieben. Und also Elbleuchten ist ja schon auch so ein bisschen so ein Wohlfühlroman, so ein kleines bisschen, ne? Und das ist dieses hier halt nicht. Also das ist schon auch beklemmend, finde ich. Ja. Diese letzten Kriegstage in Schlesien, wie sie das schildert, weil man ja, wir wissen natürlich, was passiert. Und die wissen es da in dem Moment noch nicht. Also ich habe das auch sehr gerne gelesen. Wobei ich, als du das gerade noch gesagt hast, dieses Wurzeln erforschen, ne? Sie will ihre Wurzeln erforschen. Das ist mir so fremd. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, meine Wurzeln zu erforschen.
Total. Aber deine, hast du Flüchtlingsgeschichte?
Naja, aus Ostdeutschland.
Naja, also
gilt das?
Naja.
Ja, also schon.
Ich habe ja diese Nachkriegszeit. Ja. Meine Eltern kommen aus Ostpreußen, meine Mutter kommt aus Pommern. Da ist das ein Ding. Altes Land von Dörte Hansen.
Ja, aber bist du mal dahin
gefahren? Ich bin in Masuren gewesen, ja.
Aber mit dem Wunsch, ich muss zu meinen Wurzeln oder einfach nur, ich will mal sehen, wo meine Mutter herkommt?
Ja, mein Vater, der kommt aus Kaliningrad, da war ich nicht, aber ich war sozusagen in der Landschaft. Und ich wollte es verstehen, wenn die von Ostpreußen, von Masuren gesprochen haben, was die meinen. Und ich habe mich da also auf so eine esoterische Art und Weise besonders zu Hause gefühlt.
Ach.
Wirklich. Ich habe da schon meine Wurzeln irgendwie gespürt. Das ist schon so. Altes Land, Dörte Hansen,
ja,
da fährt die Tochter ja auch hin. Ja. Ich habe noch die Szene da vor Augen. Mit einem Plastiklöffel schabt sie da an den Mauern den Putz ab, um ein Stück von ihrer Identität noch zu haben, weil sie die nie kennengelernt hat.
Aber vielleicht ist das auch ein bisschen literarisch überhöht.
Vielleicht. Aber natürlich ist es so eine Zuspatzung. Ich bin ja auch nicht mit Plastiklöffel durch Masuren
nicht
gefahren. Aber ich habe eine Reportage damals gemacht von Heimwehtourismus, auch von älteren Menschen, die nochmal auch mit der nächsten Generation hingefahren ist, in Reisebussen, von Dorf zu Dorf. Deshalb sind diese Art von Familiengeschichten, weil der Krieg, und das ist ja auch wahr, das ist schon so, das erlebe ich auch so, dass der Krieg Familiengeschichten verschleiert und mit Tabus belegt, weil dort viele Dinge geschehen sind, einfach, über die man sich danach nicht getraut hat zu sprechen. Und insofern trifft dieses Buch schon so einen Ton, der mich begeistert.
Ja, trifft es total. Ich habe mich eben nur mal gefragt, ob das eigentlich sehr realistisch ist, dass alle Leute plötzlich immer so einen inneren Drang haben zu ihren Wurzeln. Wurzeln im Sinne, klar, dass Leute, die vertrieben wurden, das nochmal sehen wollen, das ist ja was anderes, was du gerade sagst mit Heimweh-Tourismus. Aber dass wirklich jungen Menschen plötzlich einfällt, meine Großmutter stammt aus Ostpreußen, ich muss dahin, weil da meine Wurzeln liegen. Da denke ich manchmal, ich weiß nicht, ob das wirklich in echt existiert.
Ja, irgendwann, wenn man älter wird, dann spürt man ja auch, dass man die Eltern vielleicht nicht immer verstanden hat. Zum Beispiel merke ich jetzt immer mehr, wenn ich mich irgendwo sitzen sehe im Spiegel plötzlich zufällig, dass ich immer mehr werde wie mein Vater. Ich hätte wirklich und so, und ich frage mich dann natürlich, wie war der und wie ist der über seine Vaterrolle hinaus? Also die Identität der Eltern. Verstehst du?
Ich glaube, wir machen hier gerade einen extrem psychologischen Exkurs. Das ist ja was anderes als das, was ich
sage. Doch, aber das gehört doch zur Identität.
Ja, das gehört dazu.
Und
ja,
deshalb finde ich das wichtig.
Ist es wichtig. Aber die Frage ist es wirklich so, wenn junge Menschen wie in diesem ganzen Roman finden einen Brief und denken so, oh, meine Großmutter kommt aus Ostpreußen, ich muss dahin.
Ich würde es nicht mit einem Schwangerschaftstest machen.
Ja, aber das ist ja gerade, dass sie sagt, die nächste Generation ist to come.
Ja.
Und das bestärkt sie ja noch da drin, dass sie da hin muss.
Ja.
Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz die Frage stellen, wie realistisch ist das eigentlich?
Ich würde sagen, ja.
Ja.
Okay. Du findest es nicht so.
Naja, wie gesagt, vielleicht zählt Sachsen-Anhalt nicht genug als Vertriebenengebiet, weil, oder ich bin einfach nicht emotional genug für sowas.
Ich fand, um auf das Buch zurückzukommen. Ich fand es auch spannend und ich wollte auch hier wissen, wie es weitergeht. Und ich wurde auch nicht enttäuscht.
Es ist wirklich ein ganz tolles Buch.
Aber man muss sagen, es hatte auch Wendungen und was Plausibilität angeht, schon manchmal Fitzek-Anwandlung. Schon. Also wie Laura da schwanger losfährt nach Polen einfach so in einem fremden Land ohne Sprachkenntnisse auf dem Dorf in diesem alten Haus zu
übernachten. Ja, plötzlich in diesem Haus, wo kein Mensch war. Also, das fand ich auch schon so ein bisschen.
Aber wie Miriam Georg, und du hast gesagt, sie wird immer besser, das stimmt, eine solche Geschichte, die Gabe hat, soghaft zu erzählen. Also ich bin dran geblieben. Man muss bei der Auflösung am Ende musste man schon so eine Fitzek-Kröte schlucken. Aber es ist wirklich ein atmosphärisches, gutes Buch. Das Weinen der Frau, das man hört, und dann ist es der Wind. Also für sowas bin ich ja
Pathos immer zu Daniel.
Pathos, alles zu mir. Ich weiß ja auch schon, werde ich verschenken, das Buch. Das ist wirklich ein Geschenk.
Ja, freut
an
euch
alle,
mal
schon. Die Elbleuchten mochten, die Familiengeschichten mögen, die vielleicht auch Schlesien in der Familie haben. Fallen mir auch schon 3, 4, 5 ein.
Das heißt, du verschenkst das 3, 4, 5 Mal. Das ist doch wirklich auch eine gute Nachricht.
Ja,
ja, man muss, glaube ich, gar nicht mal Elbleuchten gemocht haben, weil das schon sehr anders nochmal ist. Sondern eher so diese Vertriebenen. Also so Charlotte Link gab es doch mal diese 4-bändige Sturmzeit. Das habe ich ja auch inhaliert. So Ostpreußen hat ja auch so, das löst bei mir schon auch was aus. Obwohl ich niemanden kenne, der aus Ostpreußen kommt. Aber das hat diese ganze Kriegstragik steckt da schon drin. Und dann weißt du schon ungefähr, was kommt.
Miriam Georg, Die Verlorene. Das Buch hat 512 Seiten, ist bei Fischer erschienen und kostet 24 Euro.
So, Daniel, dann kommen wir zu meinem nächsten Non-Book-Tipp. Also was für Bücherfreunde, was kein Buch ist. Das kommt uns doch bekannt vor.
Ein Book-Nook. Das ist so ein kleines Zimmer sozusagen, dreidimensional, das man ins Buchregal stellen kann. Und das kommt mir wirklich bekannt vor.
Du hast mir ja letztes Jahr eins geschenkt.
Jawohl.
Und das habe ich auch hergestellt. Und dann hat mir noch auch der Lesekreis Koblenz hat mir diese oder uns eigentlich, aber ich mache das jetzt hier mal so auf, geschenkt.
Shakespeares Wohnzimmer sozusagen.
Shakespeares Wohnzimmer.
Mit einem Sessel, mit einer Tasse Kaffee. Also Shakespeare in modern. So ein kleiner Buchladen ist das.
Genau. Und als ich das andere aufgemacht habe, dachte ich glaube, das ist eher ein Geschenk für mich als für dich.
Ich habe auch gedacht, so ein Buch noch, das ist so fertig und stellt man nur so rein. Man muss das zusammenbasteln.
Allein, wenn man jetzt einmal aufmacht und auf die Teile guckt, habe ich schon einen kleinen Schock bekommen.
So ein Puzzle mit 1000 Teilen. So fühlt sich das an.
Es ist wirklich, also man braucht schon viel Zeit. Ich habe ja früher viel Modellbau gemacht. Insofern mache ich das eigentlich total gerne. Aber man muss sich Zeit nehmen. Ich habe auch nicht so einen Basteltisch, wo alles liegen bleiben kann bis zum nächsten Tag, sondern ich muss das halt dann auch immer wieder wegräumen und dann weitermachen. Es ist nicht an einem Nachmittag gemacht, aber es macht Spaß und es funktioniert. es hat alles gepasst am Ende und sogar das Licht, hast du so ein Licht drin, ne? Ja. Dann kannst du das
leuchtet.
Ja, wenn du da vorne auf den Anknopf drückst, dann leuchtet das. Halt. Ich war total begeistert.
Für Menschen ab 14 steht drauf, also so äquivalent zum Fitzer-Krimi. Also man muss schon so ein bisschen was für Fortgeschrittene.
Naja, ab 14. Ich denke, 14. Für alle Erwachsenen ist es auf jeden Fall ein sehr schönes Geschenk. Also wenn man jemanden kennt, der gerne so bastelt, dann ist das ein tolles Geschenk, weil es unmittelbar was mit dem Bücherregal zu tun hat. Weil man stellt es wirklich ins Regal zwischen zwei Bücher. Und dann ist da halt wie so eine kleine Miniatur.
So ein Puppenhäuschen.
Ja, genau.
Ein Bücherpuppenhäuschen.
Ganz schön. Kann ich nur als Geschenk weiterempfehlen.
Was kostet denn sowas?
Ach, das, ich habe es ja geschenkt gekriegt. Ja. Du hast es mir geschenkt.
Ja.
Ich höre kurz weg.
Nein, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es gekostet hat.
Ach so, ich glaube, es kostet so, keine Ahnung, so 30, 40.
Ja, um den Dreh.
Um den Dreh. Genau. So, und damit wieder zu echten Büchern. Wir haben natürlich noch ein Buch gelesen für die heutige Folge und zwar von Ken Follett, Stonehenge.
Genau, und dieses eine Stonehenge-Buch ist so groß wie dieser ganze Buchladen von Shakespeare im Booknock. Also es ist ein sehr großes, dickes Buch.
Es ist ein sehr großes, sehr dickes Buch mit sehr vielen Seiten. Das ist manchmal erstmal ein bisschen besorgniserregend, wenn man so ein dickes Buch bekommt. Aber vor Ken Folletts Büchern muss man niemals Angst haben, weil die lesen sich alle so durch wie Butter.
Wie von selbst liest man die, genau.
Dieses hier heißt also Stonehenge, es geht sehr viel weiter in die Zeit zurück als das letzte, was, also das war nicht das letzte, sondern glaube ich das vorletzte, was wir gelesen haben mit den Wikingern, das spielte ja so um 1000 nach Christus. Und jetzt geht es nochmal mehrere tausend Jahre in die Zeit zurück, in die Steinzeit, in die Jungsteinzeit. Und ich meine, ich war schon mal in Stonehenge, du warst, ja, hast du erzählt, schon mal in Stonehenge. Stonehenge ist die meistbesuchte touristische Attraktion in England außerhalb von London. Also sehr viele Menschen waren da schon mal und man hat natürlich sofort ein Bild vor Augen. Diese Quader, die da stehen, das waren ursprünglich 30 riesige Steinquader. Außen und in der Mitte nochmal 15 und jeweils dann auch mit so Deckstein. Ich habe mich so ein bisschen in die Materie eingearbeitet.
Rabbit Hole Stonehenge.
Ja, Decksteine heißen die nämlich, die da oben drauf sind. Und man weiß immer noch nicht, wer das dahingestellt hat und warum und wie genau sie es gemacht haben. Also man weiß schon, dass es möglich ist, diese Steine über eine sehr lange Strecke zu bewegen. Die kommen ja zum Teil aus Wales bis Südwestengland. Das ist eine ziemliche Distanz. Man kann sich auch so ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie das geht. Aber wie genau, weiß man es nicht. Ich weiß nicht, ob man es jemals herausfindet. Aber Ken Follett hat auf jeden Fall in seinem Buch sozusagen eine Variante davon geschildert.
Genau. Wie ist Stonehenge entstanden? Wie wurden aus ein paar Holzpfählen dieses steinerne ewige Monument? Wie entstand auch das, was wir heute Zivilisation nennen? Also das Miteinander unter zivilisierten Menschen. Wie ging alles los? Und Follett bringt wirklich diese Steine von Stonehenge zum Sprechen und erzählt eine tolle Geschichte wieder. Und wir begleiten verschiedene Gruppen damals, also Ackerbauern, Viehhirten, Waldleute und Priesterinnen. Die Priesterinnen von Stonehenge, alles Frauen bei ihm, sie betreuen Stonehenge. Das ist, sagt Ken Follett, eine große Sonnenuhr, also ein Kalender. Und die Priesterinnen sind es, die vor allen Dingen mit Zahlen umgehen können. Alle anderen Bewohner dieser Jungsteinzeit haben eher eine Mathe-Schwächer, so wie wir. Ja, genau. Und die können also auch mit zweistelligen Zahlen umgehen und können also einen Kalender berechnen. Und mit Gesängen und Ritualen erinnern sie diesen Kalender und können die Sonnenwende vorhersagen für Landwirtschaft. Ist das ja nicht ganz unwichtig. Und alle von nah und fern treffen sich dann zu den Sonnenwendfeiern in Stonehenge. Tagsüber gibt's Rituale, ich sag mal Kulturprogramm und nachts verschwinden sie denn in den Büschen. Alle Mann, alle Frau, knick, knack.
Durcheinander.
Also, durcheinander. Man hat auch Sex mit Leuten von weiter her, also ein Sprung in den großen Genpool. Das alles erzählt Ken Follett. Und von wegen Steinzeitmenschen, alles agro und unmoralisch und so, Follett sieht das anders. Es sind also Priesterinnen, es sind alles Frauen und die haben auch lesbische Beziehungen. Es gibt eine hohe Toleranz gegenüber Homosexualität. In der Rechtsprechung ist es so, die Bauern, die üben bei Mord schnell mal Blutrache. Die Viehhirten sagen, ja, es ist besser, den Täter zu ächten. Also eine fortschrittliche Justiz. Und es gibt da Romeo und Julia Geschichten untereinander und Mord und Verrat und Liebe. Die Ackerbauern sind eifersüchtig auf den Erfolg der Viehhirten und pflanzen einfach auf so einer Weide ihr Getreide an. Es gibt dann Konflikte, Krieg, Drama. Und dann gibt es Seft, ein Steineklopfer, so ein Feuerstein-Steineklopfer aus der Feuersteingrube, der zum Ingenieur von Stonehenge avanciert. Ich fand es interessant und spannend. Nicht so zu packen wie die Wikinger-Geschichte. Da war von Seite 1 leicht Thermik. Aber es ist schon toller Follett.
Also ich habe das gern gelesen. Ich dachte erst, oh Gott, Steinzeit, ich weiß nicht, ob ich darüber... Das habe ich oft bei historischen Romanen, dass ich denke so, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich ins Mittelalter will oder ob ich irgendwie, keine Ahnung, so weit zurück in die Zeit will zu den Wikingern. Und dann Steinzeit, Aber ich war dann doch von Seite 1 drin. Manchmal dachte ich so, ach naja, ob die wirklich so geredet haben... weiß ich nicht, ist aber am Ende auch egal. Und ich wollte wissen, wie die dann am Ende dieses Monument
da aufbauen. Wie die das da aufgebaut haben. Und wir waren ganz nah dran an Stonehenge und an Ken Follett. Ja. Denn wir haben ihn getroffen in Hamburg beim einzigen Auftritt in Deutschland im Cinemax. Und den Abend haben wir beide, Katharina und ich, haben den moderiert und standen dann mit Ken Follett auf der Bühne und haben den ganzen späten Nachmittag mit ihm verbracht.
Genau, das war so ein bisschen ein neues Spin-off. Eat, Read, Sleep presents Ken Follett. Also das heißt, wir haben keine Podcast-Live-Session gemacht, sondern wir haben einen Talk mit Ken Follett letztendlich gemacht über das Buch da. Das war eine interessante Erfahrung sowieso. Aber mit Ken Follett war es einfach auch besonders nett. Ich bin ja Fangirl im Grunde schon seit Jahrzehnten, seit ich Die Nadel gelesen habe als, da war ich glaube ich jugendlich noch, diesen Spionageroman. Und wir hatten ja auch schon mal im Interview remote während Corona und ihn jetzt so zu treffen und auch ein bisschen Zeit mit ihm zu verbringen, das war eh toll. Und es war dann aber auch auf eine besondere Weise sehr skurril.
Sehr skurril. Er ist natürlich ein netter Gentleman, britischer Humor, das kam alles rüber. Und das kam besonders rüber, das war ja im Kino, haben wir gesagt. Und dann haben wir vor die letzte halbe Stunde vor dem Auftritt im Backstage-Raum verbracht. Und da mussten wir in den Fahrstuhl mit so einem Sicherheitsschloss in den 9. Stock. Und dann ging die Fahrstuhltür auf. Und dann müsst ihr euch das vorstellen, da war so ein Steg und links und rechts Abgrund, wie so in so einem Bruce Willis Action-Movie.
Total.
Und wir sind über diesen dünnen Steg gegangen.
Der wackelte.
Dann ging die Tür auf und wir dachten, jetzt kommt da so ein super Salon. Nein, das war so ein Heizungsraum mit Lüftungsschachtrohren. Total dystopisch. Also wie so eine George Orwell-Verfilmung.
Total.
Und es rauschte.
Es gab einen Städtisch und dahinter stand noch so ein Lost-Garderobenständer mit so ein paar hängenden Bügeln. Also hätte auch so eine Fitzek-Crime-Scene sein können. Alles war irgendwie so mit silberner Alufolie oder irgendeinem Isolationszeug verkleidet. Und wirklich, es ist wirklich, als wenn du hinter der Klimaanlage vom gesamten Cinemax platziert worden wärst und dann halt ein so ein Sofa und eine Flasche Rotwein mit zwei Gläsern für Ken Follett und die Archäologin, die noch dabei war.
Und wir haben ihn gefragt, wie ist denn der Rotwein? Und dann sagte er...
Mittel. Und wir beide, Ken und ich, waren uns einig, es liegt wahrscheinlich daran, dass er zu jung ist. Habe ich mal so getan, als ob ich was von Rotwein verstehe.
Und dann sind wir mit ihm ins Plaudern gekommen, auch schon vor der Veranstaltung über Stonehenge. Und da hat er auch schon mal erklärt, warum es nach den Kathedralen schon wieder ein Bauwerk ist, über das er schreibt.
Well, I like building in a story because it's a mission. So at the beginning of the story, people decide we must have a new cathedral or we must have a monument or we must have a bridge. And then the middle of the story is the setbacks they encounter. And then the end of the story, they have built something important. And that's a good shape for a story. It's not the only shape, but it's a good shape. A mission is always a great thing in a story.
Also man hört das Rauschen dieser Klimaanlage oder was auch immer es war, wo wir da waren. Und Ken Follett hat erzählt, dass er es einfach liebt, wenn in Geschichten gebaut wird, weil es immer eine Mission ist, eine Aufgabe. Also es gibt den Aufbruch, dann gibt es Rückschläge und schließlich natürlich, ich glaube, damit verraten wir nicht zu viel, ein Happy End. Ich meine, Stonehenge stand ja
noch. Steht ja auch noch, ne? Genau.
Genau. Und so eine Mission, sowas ist immer eine gute Form für eine Geschichte. Und ich finde es auch toll, wenn sowas gebaut wird. Deswegen habe ich auch Die Säulen der Erde so gerne gelesen. Und dann hat er uns auch noch da im dystopischen Nirvana sein Erfolgsrezept beim Schreiben verraten.
It's important that the story keeps moving and changing. And so about every 4, 5 or 6 pages, there needs to be what I call a turn. And a turn is anything that changes the situation for the characters in the story. It might be a big thing, it might like a murder, or it might be a little thing like somebody tells a lie. I think that's really important. If you go on too long without anything happening, the reader gets bored. On the other hand, if events happen too quickly, like every other page, then it's confusing and it feels frenetic. And about 4, 5 or 6 pages is about right. And if you look at classic literature, Jane Austen, for example, I'm sure she wasn't aware of that rule, but you'll find that instinctively she changes the situation for the characters about every six pages.
Ja, er sagt, es ist wichtig, dass die Geschichte in Bewegung bleibt. Alle vier, fünf oder sechs Seiten muss es eine Wende geben, eine Wendung geben. Etwas Großes wie ein Mord oder etwas Kleines wie eine Lüge. Das Ganze darf aber nicht zu hektisch werden, also auf jeder Seite was Neues, aber alle vier bis sechs Seiten ist genau richtig. Und das haben die Klassiker auch gemacht. Jane Austen, die hat das vielleicht gar nicht bewusst gemacht, aber eher intuitiv, aber eben genauso. Und Stonehenge, ne, beim Lesen, Katharina, dachte ich noch so, Moment mal, aggressive Ackerbauern im Konflikt mit Viehhirten, mit tödlichem Ausgang, das kenne ich doch irgendwo her. Aus der Bibel, Kain und Abel. Ich voll stolz damit, mit dieser Erkenntnis, zu Ken Follett. Und er guckte mich nur mit großen Augen an.
That had not occurred to me, but it sounds very, sounds very plausible.
Ja, ich musste sehr lachen, weil Daniel mit so ganz stolz mit so einer Bibel-Mega-Metapher ankam und Ken Follett so, nee.
Er hat nicht dran gedacht, aber wie ist das letzte Wort? Es klingt plausibel.
Ja, eine weitere Folge aus der Reihe Daniel Kaiser erklärt Autoren ihre eigenen Metaphern.
Und wir waren nicht alleine mit Ken Follett, sondern da wurde extra für die Veranstaltung noch eine Archäologin, eine Stonehenge-Expertin eingeflogen.
Ja, Heather Sibir, mit der wir uns auch noch ein bisschen auf hohem Niveau, möchte ich sagen, über Archäologie unterhalten. Und du hast sie, glaube ich, gefragt, wo sie genickt hat beim Lesen von Ken Folletts
fertigen Roman. Ja, so könnte es gewesen sein.
Genau. Ja, so könnte es gewesen sein. Und wo sie so ein bisschen tief eingeatmet hat, so nach dem Motto, so das geht wahrscheinlich gar nicht. Und da hat sie ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und gesagt, dass sie mit den Abwaschszenen nicht so ganz zufrieden war, dass sie da immer ihre Teller im Fluss abgewaschen haben. Das glaubt sie nicht, dass Steinzeitmenschen das wirklich gemacht haben. Ob das sie überhaupt Teller gehabt haben, die hätten wahrscheinlich eher so Bowls gehabt. Und ich weiß nicht, ob es nicht ein kleines bisschen unangenehm war.
Ja, so ein bisschen. Er hat das so mit so einem britischen Humor und so einem Sarkasmus versucht zu retuschieren. Aber insgesamt war glaube ich, so ganz lässig und war ja.
Er ist einfach wirklich ein super Typ und spricht so schönes Englisch.
Ja. Zum Zuhören und zum Lesen. Stonehenge, Ken Follett, übersetzt von Rainer Schumacher und Dietmar Schmidt. Das Buch hat 672 Seiten, ist bei Lübbe erschienen und kostet 36 Euro.
Ja, wir haben es schon gesagt, die literarische Vorspeise kommt diesmal später, weil wir dazu unseren Gast brauchen. Wir wollen euch noch einen weiteren Geschenktipp für Büchermenschen geben, und zwar die Sahnebonbons, die Madita mit ihrer Mutter und Linus Ida zu Weihnachten herstellt. Die kann man selbst machen, aber es ist eine Karamellsituation und da habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, du auch nicht. Deswegen haben wir uns eine Expertin eingeladen dafür.
Bettina Schliephake-Burchardt, Betty, die kennen Millionen aus dem Fernsehen als Jurorin beim Großen Backen. Sie ist Konditormeisterin und sie ist auch Präsidentin der Konditorinnen und Konditoreninnung, also ein hohes Tier. Und wir hatten uns in der NDR-Talkshow kennengelernt. Wir saßen sozusagen nebeneinander und haben uns backstage unterhalten. Sie ist die Königin der Motivtorten, kann man vielleicht sagen.
Absolut. Und wir dachten einfach, die muss zu uns in den Podcast, die ist so nett und so sympathisch und wir können einfach sehr gut ein bisschen Backnachhilfe gebrauchen. Deswegen laden wir sie einfach ein.
Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, du sprichst seit Wochen von nichts anderem. Das ist schon so auch ein Highlight-Gast für dich.
Absoluter Highlight-Gast. Ich habe mich auch noch ein bisschen vorbereitet mit sehr vielen Folgen, das große Backen. Und ja, ich finde es toll. Die war auch so nett schon bei der Talkshow. Und ich habe auch diverse Fragen so backmäßig, die ich schon immer mal fragen wollte.
Los geht's.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Bettina Schliephake-Burchardt, herzlich willkommen bei uns im Studio. Toll, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Und du bist so weihnachtlich angezogen.
Naja, ich meine, wenn es ums Weihnachten backen und so geht, dann muss man es ja ein bisschen auch
zelebrieren.
Stimmt, so ein
Pullover mit so wie heißen diese Dinger mit so Lorbeer, diese roten, wie heißen die noch?
Stechpalmen.
Stechpalmen.
Und Herzchen und grünen Blättern.
Genau.
Und dann noch die Schuhe.
Ja, genau.
Die so, als ob man so Weihnachtsmann Folienpapier in Rot als Schuhe hat. So, ne? Ganz, also die leuchten toll.
Ja, und ich bin sehr, sehr neidisch auf die Schuhe. Ich werde die gleich mal googeln.
Sind vom letzten Jahr.
Bist du denn schon so in Weihnachtsstimmung?
Ja, total.
Ja.
Echt?
Ja.
Ich liebe Weihnachten. Ich meine, es gibt ja nichts Schöneres eigentlich.
Und riecht es denn bei dir zu Hause nach Zimt, nach Vanille, nach allen diesen Dingen? Oh, das dauert schon sehr lange.
Naja, das ist ja nicht so, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie bei mir in der Küche stehe und backe. Also
das dachten wir eigentlich.
Ja, das denkt irgendwie jeder, aber das ist nicht so, nein.
Weil du auch was zu tun hast, ja, vielleicht.
Ja, genau. Und ich weiß dann, wo liebe nette Kollegen gute Ware Pfeil bieten, wo man die kaufen kann.
Aber ist die Erwartungshaltung nicht, wenn du irgendwo eingeladen bist zum Kaffee trinken, Mensch, Betty kommt, dass die natürlich selbstgemachte Zimtsterne mitbringt?
Ja, aber ich mache das ja schon ein bisschen länger, also seit über 30 Jahren, und die Illusion habe ich den meisten dann doch schon geraubt.
Okay, gut. Also wir wollten ja eine literarische Vorspeise passend zu Weihnachten machen, und ich wollte sehr gerne, weil das wollte ich schon ganz lange, aus Madita Sahnebonbons. Die machen ja da einiges bei Astrid Lindgren immer zu Weihnachten. Da wird ja gebacken und gekocht und ohne Ende vorbereitet. Ich lese mal hier die entscheidende Stelle vor. Mutti ist in meiner Ausgabe. Guck mal, die ist ganz alt, die zerfällt schon.
Noch steht da der Name vorne drin. Oh, ganz süß. In Krakelschrift vorne oder Schönschrift. Katharina Machen.
Immerhin habe ich mich diesmal nicht verschrieben wie in meinem ersten Buch. Mutti macht Wurst und pökelt Schinken und braut Wacholderbier und gießt Kerzen. Madita und Lisbeth dürfen auch mit zugreifen. Sie backen Pfefferkuchen und kochen Sahnebonbons und formen hübsche kleine Schweinchen aus Marzipan und schneiden Seidenpapier für die Krause, die die Stange der Herdklappe schmücken soll. Das könnte man auch mal einführen. Jeden Tag geschehen ungewöhnliche Dinge und es wird immer weihnachtlicher. Ganz Birkenlund duftet lieblich nach Pfefferkuchen und Sahnebonbons und Schürzkuchen. Schürzkuchen? Musste ich erst mal nachgucken. Weißt du, was das ist?
Nee, das ist sicherlich eine schwedische Spezialität oder sowas.
Ich glaube, es ist so ähnlich wie Schmalzgebäck, was man auf dem Weihnachtsmarkt auch kaufen kann. Hatte ich auch noch nie vorher gehört. So, Sahnebonbons.
Und Madita, wir haben das in der Grundschule gelesen. Ich habe gerade so ein Flashback bei Frau Hahn, Grundschule Lübeck-Mäusling. Und ich glaube, wir haben damals auch Sahnebonbons gekocht.
Gemacht. Das ist aber eine sehr mutige Lehrerin.
Ja, das war.
Du hast es auch gelesen, oder, früher?
Ich habe es gelesen und ich hatte es vor allen Dingen als Kassette.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine der meistgespielten Kassetten bei mir früher zum Einschlafen gewesen. Ich habe Madita wirklich geliebt. Aber ich glaube, damals wurde ja auch noch mehr wirklich auch gekocht und gerade auch zu Weihnachten. Also bei Michael aus Lönneberger ist es ja auch ganz viel mit Essen und überhaupt, weil es halt auch diese besondere Zeit ist, wo man einfach auch viel vorbereitet für dieses Fest.
Ja, genau. Da wird wahnsinnig viel immer vorbereitet bei Astrid Lindgren, damit man dann, wenn Weihnachten da ist, dann aus dem Vollen schöpfen kann und auch Leute einladen kann. Dann packen die richtig die Speisekammern da so voll. Das ist echt irre.
Ich glaube, man kennt es, wenn so die Familie Heiligabend kommt und man dann plötzlich nicht mehr zu dritt, vierter sitzt, sondern mal mit 10, 12 Personen. Dann beginnt ja auch die Vorratshaltung im Vorfelde.
Machst du das?
Wir haben es früher mal tatsächlich immer mit der ganzen Familie gemacht, bis es einfach zu groß wurde. Mhm. Aber so dieses Organisieren von vielen Menschen zum Essen, das kenne ich schon. Also meine Eltern hatten immer gerne Gäste, meine Mutter hatte mal gerne Gäste. Und wenn dann einfach mal 20 Leute zum Essen kommen, dann ist da Vorbereitung angesagt.
Und das ist wahnsinnig anspruchsvoll.
Traut sich denn die Familie auch mal was Gebackenes zu bringen, wenn die sozusagen Weihnachten mit der Jurorin vom großen Backen feiern?
Ja. Also die kennen mich ja alle und die wissen, dass ich wirklich so diese Basics liebe. Ich brauche nicht so die wildgeschichtete siebenfache Torte, die irgendwie auch noch überzogen ist. Ich bin dann lieber so mit ehrlichen Sachen, so einfach so ein guter Marmorkuchen oder einfach tatsächlich auch mal ein guter Lebkuchen oder ein einfacher Keks, finde ich, ist viel netter so auf dem Sonntagnachmittag mal.
So, also zurück zu den Sahnebonbons.
Ja, Karamell ist echt tückisch.
Und also
man
heiß.
Man hat das zuerst, es ist alles flüssig und dann plopp. Ist es plötzlich, also meiner Erfahrung nach, Stein. Also dann ist er wirklich...
Ja, meiner Erfahrung nach auch. Aber so ist es nicht.
Nein. Also dieser Moment, dieses Karamellisieren, der geht nachher sehr schnell. Also eigentlich Zucker kochen dauert und länger als man denkt, also weil halt das Wasser auch verdampfen muss. Der Punkt von goldgelb zu schwarz.
Ja. Der ist schnell überschritten.
Der kann sehr tückisch sein, wenn man die Platte einfach zu heiß hat.
Ah.
Also da ein bisschen geduldiger sein, ein bisschen niedriger von der Stufe, dann hat man da auch ein bisschen mehr Spielraum.
Okay, wir testen das jetzt hier. Ja. Wir haben hier im Studio eine Herdplatte aufgebaut. Eine Pfanne sehe ich schon. Und Betty hat dankenswerterweise die Zutaten mitgebracht, damit es auch die richtigen sind. Gut. Ja, dann schreiten wir mal zur Kochplatte.
Wir haben da was vorbereitet.
Also wir haben 225 Gramm Zucker.
Das ist schon mal vorher abgewogen, schon mal sehr gut.
Und jetzt brauchen wir 325 Gramm, das kommt auch ungefähr mit dem Milch.
Also eigentlich ganz einfach. Betty hat Zucker, Sahne und Wasser in eine Pfanne gekippt. Herdplatte an.
Ich mach sie mal ein bisschen heißer am Anfang.
Ja.
Damit wir nicht Ewigkeiten stehen.
Ist das hier eigentlich mit der Haussicherheit geklärt?
Ja.
Okay.
Ah, ja, natürlich. Wir haben die Rauchmelder abgeschaltet. Du könntest so jetzt bisschen. Auch noch eine Kerze anzünden.
Wir können sogar eine Kerze anzünden.
Okay, jetzt vorsichtig rühren.
Und wir rührten und rührten.
Aber guck mal, jetzt sieht es doch interessant aus. Wie so eine heiße Quelle.
Und rührten weiter und weiter. Und Katharina hat die Zeit genutzt und gefragt, was sie immer schon mal wissen wollte. Zum Beispiel, ob man Teig wirklich kalt stellen muss.
Mürbeteig zum Beispiel stellen Sie
kalt. Also es gibt Leute, die sagen, Mürbeteig auf jeden Fall kühlen. Ja. Und es gibt Leute, die sagen, so ein Quatsch. Ich finde immer, man muss austesten. Und das, was einem persönlich am besten liegt, ist die Variante.
Eier nacheinander unterrühren. War ich auch nicht. Ich hau die komplett rein und dann rühre ich.
Es kann ja sein, dass es dann leicht krisselig wird.
Ah.
Also es ist manchmal tatsächlich, dass die Konsistenz dann nicht so ganz stimmt. Also dies nach und nach zugeben, gibt mehr Volumen.
Okay. Und Mehltypen?
Mehltypen, ganz wichtig tatsächlich für die Gebäcke. Ich würde immer einen 550er nehmen für alles, was so Kuchen ist, ein bisschen kräftiger.
Ach so, also 550er merken wir uns fürs Backen. 405 dann eigentlich für nichts.
Gut, so richtig. Das geht dann so manchmal in die Weißbrot-Variante.
Ah, okay.
Also kann man auch nehmen, aber wenn es 550er gibt, dann
okay.
Das man.
Ja, guck mal, das.
So, und jetzt fängt das Ganze eigentlich ein bisschen fester zu werden.
Aha, oh. Also wir waren bei einem vorsichtigen isländischen Geysir, jetzt sind wir eher bei Miraculix und dem Wundertrank, so, ne? Ja. Wie der so blubbert. Genau.
Und da muss man aber auch noch nicht nervös werden, sondern einfach weiter blubbern lassen.
Genau.
Ohne Witz, wir standen da mit Betty mindestens 20 Minuten um die Pfanne und haben gerührt und gequatscht. Richtig so ein Lagerfeuermoment.
Über Brandteig.
Mag ich nicht.
Und Bananen.
Mögen Betty und ich nicht.
Über Thermomix und Airfryer.
Überschätzt finden wir alle.
Und über Schnellkochtopf und was war das noch?
Unterschätzt beides, sagt Betty. Also Rührtopf und Schnellkochtopf.
Und dann endlich. Endlich war die Karamellmasse wirklich fertig.
Ach, das gießt du jetzt da so rein.
Ja, na klar.
Betty hat die in so eine Kastenform gegossen und da musste die dann fest werden. Und wir sind zurück aufs Sofa.
Oh, es riecht, das ganze Studio riecht nach Karamell. Ganz herrlich, ganz herrlich.
Jetzt wissen wir, wie es auf Birkenlund riecht.
Ja, genau.
Plus die Wurst.
Und plus die Wurst und Pfefferkuchen.
Pfefferkuchen.
Und Schürzkuchen. Das ist eigentlich aber ein schönes Geschenk, ne? So Sahne, selbstgemachte Sahne.
Also ich glaube, das ist ein Geschenk, was man wirklich nochmal auf die letzte Minute machen kann, wenn man nicht halt nochmal schnell irgendwie einen Mürbteig ansetzen will. Ich glaube, damit kann man heutzutage wieder jemanden überraschen.
Ich glaube auch. Und dir zeige ich nachher noch, wie man die hübsch einpackt.
Das ohne die kleine Bastleit.
Kleine Bastleit.
Das Geschenk, das Weihnachtsgeschenk, das beliebteste Weihnachtsgeschenk sind ja Bücher. Wir sind hier im Bücherpodcast. Verschenkst du Bücher?
Ich habe mir gerade auch erstmal wieder für dieses Jahr Weihnachten Bücher gewünscht. Also ich liebe ja so Coffee Table Books. Ich mag schöne Bücher, ich mag schönes Papier und ich mag schöne Fotografien. Mhm. Was manchmal dann auch ein bisschen kostspieliger ist, aber ich finde so ein schönes Buch, was man einfach mal gern anguckt, da geht so mein Herz auf.
Was hast du dir da gewünscht?
Jetzt habe ich mir tatsächlich so ein Edelband über Barbie gewünscht.
Über Barbie?
Ja,
über Barbie und Ken.
Ja, die ganze Geschichte von Barbie in guten Bildern und sonstiges. Und so, also es ist tatsächlich von bis, kann auch was Archäologisches mal sein, aber ich mag so Sachbücher, die mit schönen Fotos sind.
Das ist witzig. Aber verschenkst du auch Bücher?
Ich verschenke Bücher tatsächlich, also meine Mutter, die leidenschaftliche Krimileserin ist und sehr viel Bedarf an Büchern hat.
Ah. Und du hast bei der Talkshow erzählt, dass du deiner Mutter so Krimi-Menüs mit Büchern zusammen.
Genau, das habe ich auch schon mal. Also als diese ganzen Knödel-Krimis, als das alles so anfing, da habe ich ihr tatsächlich dann mit den Krimi-Titeln quasi Menü zusammengestellt.
Das finde ich eine super Idee, oder?
Ganz individuell und wirklich super. Und apropos Sachbücher mit vielen schönen bunten Bildern, du hast ja auch sowas. Dein Backbuch, schüttelst du das, machst du das so aus der Lameng oder setzt du dich da wirklich hin und konzipierst diese Rezepte neu?
Damit ist man beschäftigt. Also wenn man das wirklich selber die ganzen Rezepte entwickelt und dann fotografiert und aufschreibt und nebenbei noch arbeitet, dauert sowas schon ein halbes Jahr.
Oha.
Wie muss man sich denn überhaupt so deinen Arbeitstag vorstellen? Ich meine, man kennt das ja nur aus dem Fernsehen. Da ist ja wahrscheinlich den ganzen Tag, also auch viel Wartezeit dabei, aber ihr seid dann da immer in diesem Zelt oder bei diesem Zelt. Aber das ist ja nicht dein ganzes Arbeitsleben.
Nee, wobei sich mein Arbeitsleben ja, also ich bin seit über 30 Jahren selbstständig und es hat sich in den 30 Jahren so gewandelt. Also 20 Jahre lang habe ich Hochzeitstorten gemacht. Dann habe ich als Dozentin gearbeitet. Jetzt mache ich eigentlich mehr nur Ehrenamt noch. Also ich bin Obermeisterin der Konditoren in Hamburg. Ich bin bin Präsidentin der Konjunkturen in Deutschland. Das heißt, ich kümmere mich jetzt mehr um Abschlussfeiern, um Bundesentscheide, um Wettbewerbe, um Belange tatsächlich, wo wir auch politisch Hilfe brauchen für die Konjunkturen in Themen Lobbyarbeit, Sichtbarkeit. Das mache ich dann so neben dem großen Backen noch. Wobei das große Backen 13 Wochen im Jahr mittlerweile.
Und bei den Promis ist es ja so, bei Let's Dance zum Beispiel, da gibt es ja immer große Überraschungen. Da denkt man, was, der kann das oder die kann das so. Und hattest du so einen Aha- und Oha-Moment beim großen Backen, beim Promi-Backen?
Beim Promi-Backen haben wir das tatsächlich immer wieder. Und so langsam habe ich es auch durchschaut nach 10 Staffeln. Also jetzt im Februar kommt die 10. Staffel. Sportler. Das Faszinierende ist, Sportler machen das, was der Trainer sagt. Also unsere Promis werden ja gecoacht von Konjunkturen. Und die weichen nicht von dieser Anleitung ab. Damit kommen sie aber in der Regel sehr weit und sind selber erstaunt, wir sind erstaunt, dass sie tatsächlich so gut zurechtkommen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was sie halt von klein auf gelernt haben, sich an Anweisungen ranzuhalten und da auch das nicht zu hinterfragen, ob der Trainer vielleicht was verkehrt macht.
Ja, also nicht einfach den Teig nicht kühl stellen, wenn da steht kühl stellen. So, genau. Da kann schon mal was passieren. Was ich ja so herrlich finde beim großen Backen, ist die Sprache. Manchmal schreibe ich mir Sachen auf. Backkammer zum Beispiel.
Der Hohlraum beim Windbeutel zum Beispiel oder beim Eclair.
Ja. Backkammer, Porung.
Porung ist sehr wichtig.
Sehr wichtig. Es wird sehr oft über die Porung geredet.
Die Porung der Krume, ja.
Ja, sag mal das, was für Leute, also, die sich nicht so gut auskennen.
Ich gehe jetzt mal auf ein Brot, wenn ich ein Brot anschneide und die Struktur im Inneren, also außen ist die Kruste, innen ist die Krume und diese kleinen Löcher, also diese Luftlöcher, die ja quasi da drin sind, wenn die gleichmäßig sind, dann habe ich eine gleichmäßige Porung. Und also so diese modernen Sylterbrote, diese großen Löcher haben, die unterschiedlich groß sind, das ist dann halt eine ungleichmäßige Porung.
Aber das ist nicht schlechter. Das ist halt nur ein ungleichmäßiges Porung.
Das ist halt ein anderes Gebäck. Ja. Also es kommt ja mal drauf an, was ich backen will.
Aufdressiert, gefällt mir auch sehr gut.
Aufdressieren ist tatsächlich mit einem Spritzbeutel, wenn man Kekse aufdressiert. Also ja, wenn man Bärentatzen so oder sowas macht.
Und genau. Abgeflammt.
Abgeflammt wird Baiser.
Das ist mit so einem Flammenwerfer.
Mit so einem kleinen Bunsenbrenner, genau, wenn man Baiser hat und obendrauf jetzt dann nicht unbedingt mit Grill arbeiten will, sondern kann man einmal abflammen.
Das kann man immer abflimmen, ja auch mit der Handbewegung oder so. Ja, so, ne? Ja. Aufdressiert und abgeflimmt. Ja. Ich habe das Gefühl, ich kann mich auch fürs große Backen anmelden.
Ich denke auch, ja, vielleicht also fürs große Promi-Backen, Daniel. Große,
im Jahr 2026 sind hoffentlich noch ein paar
Plätze frei.
Plätze frei. Vielen Dank, Betty. Das war ganz toll, dass du da warst, uns zur Hand gegangen bist und uns durch die Himalayas der Backkunst und des Weihnachtsbackens und der Sahnebonbons geführt hast.
Wir überreichen dir zum Abschied und zum Dank eine unserer Eat, Read, Sleep-Tassen. Ich weiß, dass du ein Riesenkontingent an Tassen zu Hause hast. Ich hoffe, sie findet
großartig
noch einen Platz.
Gerne.
Bestimmt. Vielen Dank. Ja, das war doch herrlich mit dir.
Ja, ich habe wahnsinnig viel gelernt, fühle mich gleich fähig und befähigt und kompetent genug für die Weihnachtsbäckerei.
Ich glaube, deine Verwandten, Bekannten, Freunde werden reichlich davon profitieren, von diesem Besuch.
Gleich von unserem Experiment mit den Sahnebonbons. Guck mal, hier sind sie schon am Austrocknen, noch ein bisschen warm. Probieren wir mal.
Die sind gar nicht mehr so warm. Mhm. Und mal gucken.
Wirklich. Die zergehen ja auf der Zunge. Also schon süß, aber so cremig süß.
Ja, cremig süß und nicht sowas, was in Zähnen so Plombenzieher, weißt du?
Das gar nicht.
Das zum Glück nicht. Sehr lecker. So, guck mal, jetzt müssen wir die natürlich noch ein bisschen hübsch verpacken.
Natürlich müssen wir das.
Und da habe ich hier so kleine Zellophantütchen mitgebracht. Da tun wir die mal rein. Und dann machen wir da schöne Anhänger dran. Und dafür habe ich schon mal was vorbereitet. Guck mal, ja. Da habe ich von Madita einfach die Seite, wo es um die Sahnebonbons geht, kopiert, auf eine Pappe geklebt. Und jetzt guck mal, da hinten sind schon so Linien drauf. Da kannst du mal das ausschneiden.
Ja, und?
Das ist schon mal sehr gut geworden. So, das reicht schon mal für so ein erstes.
Na, ich kann ja, dann kann ich jetzt ja alle vier machen.
Jetzt machst du mal alle vier.
Jetzt bin ich hier im Flow.
So. Sehr schön. Guck, jetzt haben wir die so. Jetzt haben wir die so. Und jetzt kommt mein neuestes Gerät zum Einsatz. Guck mal hier. Ein Eckenstanzer. Jetzt legt man die hier so.
Sieht aus wie eine Zeitschaltuhr, die man
ja, stimmt. Jetzt legt man die hier so mit der Ecke so rein, drückt hier runter. Und schon hast du.
Oh, das ist so ein wolkiger, also so ein abrundender, so ein dekorative
Ecke. Andere Seite genau. Auch.
Aha.
So.
Schön.
Und jetzt noch ein Loch mit meinem kleinen Mini-Puncher.
Ein Mini-Locher ist das, genau. Und da kommt dann so ein Benzel durch, ne?
Genau. So. Und dann kann man, guck mal, und dann kann man hinten drauf schreiben, frohe Weihnachten von Daniel oder was weiß ich. Und schon ist es ein literarisches Geschenk für alle Bücherfreunde.
Ja, es ist wirklich schon fast wie Weihnachten. Absolut. Viele, viele Geschenke, nicht nur Bücher, sondern auch alles rundherum.
Bei uns sieht's aus inzwischen. Alles durcheinander.
Selbstgebackenes, gekauftes, Weihnachtsmänner, Bücher, Booknooks und dann auch noch einen Klassiker. Ein Buch, das mich schon, ich will nicht sagen mein ganzes Leben, aber mehr als mein halbes Leben begleitet.
Die All-Time-Favorites.
Nicht nur Thomas Mann hat einen runden Geburtstag in diesem Jahr, auch diese Dame hier hat Jubiläum.
Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, das Glück sollte sich sanft verhalten, es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten.
Hildegard Knef, am 28. Dezember ist ihr 100. Geburtstag und sie kennen sie wirklich mein ganzes Leben, ihre Lieder, ihren Sound. Und Marlies hat uns geschrieben, stellt doch mal Der geschenkte Gaul von Hildegard Knef vor, die Autobiografie aus den 70ern. Und sie erzählt da nämlich ihr Leben zwischen Berlin, New York und Hollywood so interessant und anschaulich, als wäre man dabei, eine ganz besondere Zeitzeugin. Und wirklich, ich hatte es schon mal gelesen, habe es jetzt zum Geburtstag nochmal gelesen. Und das ist wirklich eine Wucht, ganz dicht, atmosphärisch, anekdotenreich. Und das hat auch, würde ich sagen, literarische Qualität. Es geht um die Kinderzeit und die Jugend im Kriegs-Berlin. Man hört die Geräusche, man hört den Lärm der Menschen, man ist dabei im Luftschutzbunker, man ist dabei, wie Hilde sich dann, als die Russen kommen, als Soldat verkleidet, um unbeschadet durchzukommen. Ich muss sagen, das habe ich wirklich mit Puls gelesen, wie sie dann ihre ersten Filme dreht, Die Mörder sind unter uns und natürlich dann Die Sünderin, diesen Skandalfilm, unter anderem Skandal, weil sie da irgendwie halbnackt zu sehen war, für eine halbe Sekunde, ja, wie sie dann nach Hollywood geht und an den Broadway kommt mit Cole Porter, wer da alles in ihrer Garderobe aufläuft, wie das ist dann zwischen diesen ganzen Stars und alles in diesem Knef-Sound geschrieben. So ein bisschen berlinerisch, so ein bisschen rotzig, so ein bisschen trocken. Wie sie auch hadert mit Berlin, die sie da immer runtermachen und wie sie doch die Heimat liebt. Wie sie Marlene Dietrich und Marilyn Monroe trifft. Wie sie eine Schildkröte in die USA geschmuggelt hat und wie sie Masern bekommen hat und fast ihre Broadway-Karriere den Bach runtergegangen wäre, bevor sie überhaupt angefangen hat. Also der geschenkte Gaul, ein Leben von Tag zu Tag. Überleben in Krisen, im Krieg, mit Erfolgen. Und die Frau nimmt das Leben, wie es kommt, so dichter Stil. Ich lieb's einfach.
Ist ja gerade neu rausgekommen zum 100. Geburtstag. Fand ich auch ganz interessant, weil das war, glaube ich, lange Zeit sogar vergriffen. Konnte man nur noch antiquarisch kaufen. Ich war auch sehr überrascht, wie die schreibt. Also ich weiß gar nicht, was ich mir vorgestellt habe, wie die schreibt, aber irgendwie nicht so, auf jeden Fall. Es ist eigentlich ziemlich gut geschrieben dafür, dass sie ja gar keine Autorin ist. Ich glaube, das ist auch das einzige Buch, was sie jemals geschrieben hat. Manchmal ein bisschen wirr, also ich war zwischendurch ein bisschen irritiert, weil einmal war der Krieg schon zu Ende und
dann war plötzlich schon 60er Jahre. Genau.
Und dann war dann aber doch nochmal wieder was mit Luftschutzbunker so. Also man muss sich da so ein kleines bisschen reinlesen in den Stil, der ist schon ganz besonders. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall viel zu erzählen, total interessant. Also man kann da so durchflügen, richtig. Ne?
Auch so ein bisschen so Promi-Gossip auch so ein bisschen. Das macht ganz viel Spaß, das zu lesen. Und dann gibt es jetzt noch zum Geburtstag eine Graphic Novel, also eine gezeichnete Biografie von der Knef von Moritz Stetter. Der hat die Songs der Knef genommen. Die haben ja immer so bilanzierenden Charakter. Von nun an ging's bergab zum Beispiel oder so ist das Leben, so oder so ist es gut. Und das Leben hat er mit Hilfe dieser Songs aufgezeichnet. Auch mit Format sprengenden Bildern. Schau mal, da geht es also über die normalen Kästchen, die so ein Comic normalerweise hat, hinaus. Also man sieht diese Filmplakate, man sieht Kriegssituationen, ihr wirklich ihr Auf und Ab, nachher auch mit Drogen und mit Pleite. Alles ist dabei, so ein reiches Leben und auf dem Cover sind viele rote Rosen zu sehen und auch die Knef ist zu sehen mit ihren super langen Wimpern, so wie man sie noch kennt in ihrer vielleicht besten Zeit, so in den 60er, 70er Jahren. Also einmal Der geschenkte Gaul, 448 Seiten, bei Ullstein erschienen für 14 Euro. Und Moritz Stetter, Die Knef, 208 Seiten, im Carlsen Verlag erschienen für 26 Euro.
Und man muss, glaube ich, gar kein Knef-Fan sein, denn ich kann mit Hildegard Knef praktisch nichts verbinden. Also ich weiß, dass es eine Schauspielerin ist. Ich habe bestimmt auch mal einen Film mit ihr gesehen, aber ich bin jetzt gar kein Fan oder so.
Mhm. Ne? Muss aber man, das ist aber, schön, die muss man gar man nicht.
Nee, genau. muss man wirklich nicht. Apropos Klassiker, wir haben in Folge 149 ein kleines bisschen die Reklamhefte gedisst, weil wir die so ein bisschen abschreckend fanden für manche Schüler. Und da gab es natürlich ein bisschen Gegenwind von euch.
Natürlich.
Hier also nochmal, sei nochmal gesagt, wir mögen gelbe Reklamhefte, weil sie ikonisch sind. Und dazu habe ich jetzt auch noch so einen kleinen schnellen Tipp, habe ich hier noch mitgebracht für dich. Guck mal, was es auch gibt von Reklam, lustigerweise.
So Federmäppchen.
So ein Federmäppchen.
In Knallgelb, im Reklamgelb, Universalmäppchen steht da drauf. Und man kann es aufmachen, ist aber nichts drin, aber muss man was reintun.
Ja, Stifte zum Beispiel. Und was ich auch sehr lustig finde.
Eine Universal-Kulturtasche auch. Also so für unter die Arme und für Duschgel und so. Ja, auch in Knallgelb.
Und das ist, ich finde es lustig, weil Kulturtasche merkt ihr selber, ne? Genau, also das finde ich sehr witzig. Und ich habe noch was mitgebracht von Reklam.
Oh.
Auch ein super Geschenk zu Weihnachten. Und das testen wir jetzt.
Das Quiz.
Guck mal, es gibt nämlich auch Literaturquizze von Reklam. Einmal errate die Story und einmal errate die Hauptfigur. Praktischerweise habe ich jetzt gleich schon mal eine Quizfrage für dich. Lass uns doch erstmal mit der Story vielleicht versuchen. Ein in England lebender Kaufmannssohn hört nicht auf den Rat seines Vaters und gerät prompt in Schwierigkeiten. In den kommenden Jahren erweist er sich als Überlebenskünstler, findet einen treuen Freund und kehrt schließlich als reicher Mann in seine Heimat zurück.
Okay, das kann, also so ein Abenteuerroman kann einiges sein. Gibt's Multiple Choice?
Ja, soll ich mal vorlesen? Bitte? A, Herr der Fliegen, B, Robinson Crusoe oder C, Die Insel Felsenburg?
Die Insel Felsenburg kenne ich nicht.
Ich auch nicht, bin beruhigt. Von Johann Gottfried Schnabel.
Aha. Mhm. Aber Robinson Crusoe klingt nach Abenteuer, nach einem Freund, nämlich Freitag. Also ich würde einloggen, ding, 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 ding.
Robinson Crusoe, das ist richtig.
Daniel Defoe.
So, das sind die Karten zu Errate die Story.
Ja, schön. Guck mal, kennst du die denn auch? Dann mache ich mal spontan.
Hast du keine eigenen Quizfragen vorbereitet?
Ich habe eigene vorbereitet, aber wir können doch mal gucken, ob das denn, sind wir doch gleich hier in the game. So, um was geht's? Ein nicht mehr junger Gelehrter entwickelt eine Midlife-Crisis, als ein Fremder auftaucht und ihm ein aufregendes Dasein verspricht. Der Gelehrte erlebt eine Verjüngungskur und verliebt sich in ein Mädchen, doch am Ende mündet alles in einem Verbrechen. Ist das Faust, der Tragödie erster Teil von Goethe, Pygmalion von George Bernard Shaw oder Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust?
Ich habe schon ein bisschen den Überblick über den Inhalt verloren.
Ein
aber
junger
ich würde
Gelehrter
sagen,
hat eine Midlife-Crisis, ja. Mit Faust. Gretchen und so, ja, Faust. Also, es ist unsere, ein Buch in einem Satz, Fragen sind manchmal schwerer, glaube ich.
Ich glaube auch. Wir gucken mal, was das errate die Hauptfigur kann. Ich habe so beim Durchblättern gesehen, manches ist wirklich sehr, also für uns, weil wir so Quiz gewohnt sind, relativ einfach. Manche sind aber auch so, dass ich keins der Multiple Choice, also der einzelnen bei Multiple Choice genannten Bücher kenne. Also dann, das ist schon sehr reklamklassisch dann da unterwegs. Jetzt bist du mit deiner Quizfrage dran, weil das ist meine zweite, mein Lieber.
Ich habe einmal Litty Klick für dich. Sein Vater war Matheprofessor und seine Mutter war Kirchenmusikerin, also er wuchs zwischen Wissenschaft und Religion auf. Weihnachten gab es erst Geschenke, wenn die Kinder Codes und Rätsel geknackt haben.
Oh Gott, interessante Methode.
Er versuchte zunächst eine Karriere als Singer und Songwriter vergeblich. Eines seiner ersten Bücher war eine Satire über Datingpannen.
Kann ich den Autor kennen?
Ja.
Okay.
Das kommt jetzt.
Datingpannen, Satire.
Um seinen Bestseller Sakrileg.
Ah.
Gab es Plagiatsvorwürfe und er gewann den Prozess.
Dan Brown. Ach, der Mutter, die Kinder müssen Rätsel lösen.
Witzig, oder? Es war bei ihm zu Hause, war das so,
das
genau.
Das ist lustig. Ach so, aber ist er ist ja, kein Wunder dann.
Und das hat er sozusagen dieses Rätselgehen mitbekommen. Ja,
das ist lustig. Ich habe ja auch das Rätselgehen. Allerdings mussten wir keine Rätsel lösen unterm Weihnachtsbaum. So, guck, jetzt errate die Hauptfigur. Um wen geht's? Sie ist eine lebensfrohe 17-Jährige, die auf Drängen ihrer Eltern einen doppelt so alten Baron heiratet. Das kannst du aber ohne.
Effi Briest.
Gut. Zu einfach, ne?
Ich mach nein, das war doch jetzt eine Quizfrage.
Ich mach noch schnell. Ich mach schnell noch eine. Er ist ein einfacher Bauersohn, der Deichgraf wird und alles für seine Vision tut, die Menschen besser vor Sturmfluten.
Der Schimmelreiter.
Ja, aber wie heißt die Person?
Hauke Hain.
Gut.
Ja.
Ja, siehst du, das ist eine Unterforderung für dich.
Ich habe noch ein Buch in einem Satz, auch mehrere, wenn du willst. Bauernjunge macht in Wiener Kiosk Umsatz dank Sigmund Freuds.
Ah, der Trafikant.
Von?
Von Robert Seethaler.
Ja, wunderbar. Und weil das so gut ging, gleich die nächste Frage. Blaublütige Engländerin bringt Leihbüchereiausweis zum Glühen. Blaublütige Engländerin.
Lady.
Höher.
Viscountess.
Höher.
Queen.
Bringt Leihbüchereiausweis zum Glühen.
Ich stehe auf dem Schlauch. Queen, fängt es mit Queen an?
Nee,
aber fängt nicht mit Queen
an. Es handelt von
Elisabeth?
Queen. Ja, Queen Elisabeth, die
zweite.
Die, was macht sie?
Queen Elisabeth leiht sich Bücher aus?
Ja, genau. Und was tut sie?
Liest.
Aha, also sie ist eine?
Leserin.
Genau.
Ah, die souveräne Leserin. Ja, naja.
Doch, mit ein bisschen Hilfe.
Auch ein schönes Spiel.
With a little help from my friend. Auch ein wunderbares Buch.
Auch ein schönes Spiel für unterm Weihnachtsbaum.
Es war schon fast heute wie unterm Weihnachtsbaum.
Ja, und jetzt fehlt nur noch eine Sache.
Ah.
Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
Hast du einen Wunsch? Hast du mal auf die Liste geguckt?
Wir haben ja schon relativ viel weggelesen auch davon.
Ja.
Also wenn es nicht unbedingt ein dicker Fantasy-Schmöker ist, danach steht mir gerade nicht unbedingt der Sinn.
Es ist... John Irving, Königin Esther.
Oh, das Neue von John Irving. Da war doch, Jan war doch gerade bei ihm in Kanada zu Gast. Der hat ja vertiefte Kenntnis.
Jan hat schon vertiefte Kenntnis. Ich bin ja bei John Irving nach Witwe für ein Jahr ausgestiegen, weil ich alle Bücher danach, die ich versucht habe zu lesen, nicht mochte.
Ja, lest mit, macht mit. Wenn ihr es gelesen habt, schreibt uns an eatreadsleep@ndr.de. Ich bin gespannt, wie es wird. Ja, jetzt haben wir wirklich viele Tipps und alles. Alle Bücher und auch alle Non-Book-Tipps stehen in den Shownotes.
Alle Puzzle, alle Krimi-Dinners, alle Geräte stehen in den Shownotes. Das werden lange Shownotes. Die nächste Folge, wie gesagt, schon in einer Woche. Und da wird auch ein Weihnachtsthema aufgegriffen. Können wir schon mal anteasern. Es wird ernst für Jan und Daniel. Ich sage nur Codewort Wolle.
Ja, das wird eine echte Weihnachts-Challenge. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ja, guck mal, jetzt haben wir ja, das sieht hier wirklich aus wie bei Hempels unter dem Sofa. Ne?
Hier liegen alle möglichen.
Kulturtaschen liegt hier.
Und Lampen.
Kekse.
Müssen wir jetzt alles wieder einpacken. Aber das Krimi-Dinner, das können wir mal machen.
Für Krimi-Dinner sechs. Macht Spaß. Ich hatte neulich so ein Krimi for One.
What?
Ich hatte ne
Gott, die Konzentration ist ein bisschen raus jetzt. Hast du mein Mikro? Oh Gott. Hey, nicht dein Ernst. Oh Gott.
Oh Gott. Das
Nadine hat gerade alles umgeworfen.
Was habe ich gesagt? Das
ist neulich das Krimi-Dinner.
Das ist eben nicht das Krimi, sondern Krimi for One.
Von Anfang an nochmal anfangen.
Oh Gott.
Du schaffst es.
Ich hatte neulich auch mal so ein Krimi-Dinner, da ging es um Dinner for One. Und das ging irgendwie auch aus wie das Hornberger Schießen. Das hat nicht so viel Mut gemacht, weiterzumachen auf dem Krimi-Dinner-Pfad. Aber das klang jetzt wirklich sehr, sehr schön.
Und hier wie immer noch ein Podcast-Tipp von uns. Unentdeckt heißt ein Gesprächspodcast vom SWR und das sind ganz besondere Gespräche, die ihr da hört.
Ja, Host ist Sissy und sie spricht mit prominenten Gästen, ohne zu wissen, wer da eigentlich vor ihr sitzt. Denn zwischen ihr und der Person hängt ein großer Vorhang. Die Stimme ist verfremdet, die Identität bleibt also verborgen und der Gast kann erzählen, ohne eine Rolle zu spielen.
Und das Ziel dabei ist nicht, den Namen des Gesprächspartners herauszufinden, sondern die unentdeckten Seiten des Menschen sichtbar zu machen. Es geht um Brüche, Verluste, Neuanfänge und Wendepunkte. Alles Aspekte, die sonst eben oft unentdeckt bleiben.
Unentdeckt, das ist der neue Deep Talk Podcast, den gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link, den packen wir euch natürlich auch in die Shownotes.